Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein in Jettingen. Und die Herausforderungen hören nicht auf. Jetzt haben wir das Corona-Thema durch. Jetzt kommt das nächste mit den Heizungen und mit allem. Bin mal wirklich gespannt. Umso wichtiger ist es, liebe Freunde, dass wir in allem, und das, glaube ich, haben uns die letzten 2-3 Jahre gelehrt, das Wichtigste ist, wirklich auf Jesus konzentriert zu sein. Das ist, ich glaube, nur dann haben wir eine Chance als Gemeinde Jesu. Wenn wir uns verheddern in dieses und jenes, ob das vom Teufel, jenes, und dann haut's Gemeinde auseinander. Und ich glaube, da feiert der Teufel wirklich seine Siege. Wenn wir uns abbringen lassen vom Wort und wenn wir uns abbringen lassen vom Eigentlichen, von der Konzentration auf Jesus und uns nicht in irgendwelche Nebensächlichkeiten sozusagen einlullen lassen, und dann wird es Gemeinde auseinanderhageln. Also ich habe Gemeinden oder habe Gemeinden vor Augen, die haben sich über ein Thema zerstritten und gespalten, ob das Impfen jetzt richtig ist oder nicht, ob das vom Teufel ist oder nicht. So eine Diskussion hätte ich mir früher nie vorstellen können, in Gemeinde Jesu nie. Weil es wird ja schon lange, ist das auch ein Thema, sollte man jetzt seine Kinder impfen gegen dies oder jenes. Aber es war nie ein Thema in Gemeinde, wo dann Leute gesagt haben, nö, also dann gehe ich, dann den Weg gehe ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Das war früher nie Thema, jetzt auf einmal ist es Thema. Das ist ganz merkwürdig. Also solche Dinge, nicht, und da haben wir ja genug drüber geredet, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist, darüber kann man ja auch kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber dass wir nicht Dinge, über die man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, zu einem Thema plötzlich machen oder zu einer Frage, die darüber entscheidet, ob man in den Himmel kommt oder nicht, das finde ich völlig übertrieben und auch nicht richtig. Und deswegen, heute soll es um die echte Liebe zu Jesus mal gehen. Wollen wir mal versuchen, einige Dinge uns zu vergegenwärtigen. Es ist ja der Palmsonntag eigentlich, nicht, wo sie Jesus die Palmen auslegen und die Kleider und so weiter und ihm huldigen, weil sie denken, er ist der König, nicht legitimerweise. Wir kommen ja von Weihnachten her, das sind übrigens starke Parallelen mit dem Hosianna und so, zu Weihnachten auch, starke Parallelen. Sie haben wirklich gedacht, jetzt wird das irdische, davidische Königreich wieder aufgebaut, weil Jesus war ja eigentlich der legitime Thronfolger. Muss man wissen, also Josef, wir kennen Josef und Maria, Josef der Zimmermann, nicht wahr, aus Nazareth und so, der da irgendwie gezimmert hat. Ich weiß nicht, ob er da nur mit Holz zu tun hatte. Jedenfalls war er, sagen wir mal, im weitesten Sinne im Bauhandwerk. Das kann man, glaube ich, insgesamt sagen. Und ich weiß nicht, wie die konjunkturelle Situation damals im Bauhandwerk war, spielt auch gar keine Rolle und da muss man auch nicht sich drüber spalten. Über so eine Frage wäre ja auch so ein Anlass. Nein, Josef war eigentlich ein Prinz und kein Witz. Der war eigentlich Prinz, der war nämlich der legitime Thronfolger auf dem Thron Davids. Definitiv. Also die Stammbäume, Matthäus Evangelium geht ja mit dem Stammbaum los. Ne? Und der zeugte den mit der und dann geht's los und dann die ganzen Stationen und am Ende kommt Josef bei raus. In der Linie Davids, von Adam an, über Abraham und wer da alles drin ist, Rahab und so und dann kommt plötzlich David. So, dann geht das weiter. Und dann praktisch die davidische Thronfolge, praktisch die königliche Legitimität. Jesus war der legitime Thronfolger. Gut, jetzt waren die Römer an der Macht, aber das Gleiche haben wir ja heute auch, nicht? Es gibt immer noch den legitimen Chef, im Grunde genommen den Inkognito-Thronfolger des Hauses Hohenzollern. Wir sind ja hier nicht weit weg von Hohenzollern. Ne? Zollernburg da hinten, ne? Also sozusagen hier die zollerische Linie, ne? Der Hohenzollern. Es gibt ja auch die Sigmaringer Linie, aber so die Preußenkönige, Hohenzollern. So, und der heutige Chef des Hauses Hohenzollern wäre, wenn in Deutschland die Monarchie wieder eingeführt werden würde, dann wäre er Kaiser. Kein Witz. Ich glaube, der ist sogar gläubig. Wäre für manche Christen Anlass zu sagen, wäre doch ganz nett, wenn wir den hätten. Weil er ist ja gläubig. Und sein Sohn ist jetzt auch irgendwie wieder Management, habe ich neulich gelesen, Artikel, konferiert da mit den Commerzbank-Vorständen und so und ist gerade mal fünf, also ist schon, ja, da ist was drin. Ne? So und so, genauso war das bei Josef auch. Also der war im Grunde genommen, und das wussten auch alle, im Prinzip der legitime Thronfolger und dessen erstgeborener Sohn selbstverständlich auch. So, und wer war das? Bingo, Jesus. Und deswegen, jetzt zieht er nach Jerusalem ein und alle dachten, und die Leute waren ja nicht blöd, die wussten ja, wie die Dinge sich verhalten, auch mit den ganzen Geschlechtsregistern und so, das war in Israel, das war präsent, das war nicht so wie bei uns, ha, steht auch in der Bibel und liest man gelegentlich, aber eigentlich kann man damit, das war in Israel komplett anders. Das war wichtig. Wo kommt jemand her? Wo ist die Liga, gerade wenn es um Herrschaft ging? So, und jetzt zieht er in Jerusalem ein. Und da war allen klar, zumindest dachten sie das, jetzt werden die Römer vertrieben, weil Jesus ist ja besonders, der kann auch Wunder tun. Das heißt, er hat quasi auch so eine Art göttliche Macht. Also wird es ihm auch gelingen, die Römer zu vertreiben und das davidische Königreich wieder aufzurichten. Und dann haben sie ihm gehuldigt. Ne? Jesus huldigen. So, und da stellt sich natürlich die Frage, und das ist jetzt gewissermaßen der Bogen hier an dieser Stelle, wie sieht das eigentlich aus? Wann, wo und unter welchen Umständen huldige ich Jesus? Was bedeutet echte Liebe zu Jesus? Weil wir wissen ja aus den Evangelien, das Blatt hat sich schnell gedreht, weil Jesus ist, hat natürlich nicht die Römer vertrieben, ganz im Gegenteil. Er ist ja dann, gut, er war einige Zeit in Jerusalem, und, aber schlussendlich ist er ja, also rein menschlich gesehen, würde man sagen, jetzt aus der Sicht derer, die gedacht haben, das davidische Königreich wird wieder aufgebaut, müsste man ja eigentlich zum Ergebnis kommen, er ist gescheitert. Wie ist denn das jetzt? Und dann eben haben sich aufwiegeln lassen, kreuzige ihn und so, nicht? Und dann war eben diese Geschichte. So, was bedeutet jetzt, warum haben sie mir überhaupt gehuldigt? Im Grunde genommen, weil sie sich selber was davon versprochen haben. Es ging gar nicht um Jesus, es ging letztlich, ist meine Überzeugung, auch nicht um die Liebe zu Jesus. Sondern im Grunde genommen war das, was dahinter steht, warum sie ihm gehuldigt haben, warum sie ihn gefeiert haben, war im Grunde genommen, könnte man sagen, wenn man jetzt böse sein wollte, im Grunde genommen ein selbstsüchtiger Gedanke. Nämlich, dass die blöden Römer jetzt endlich mal wegkommen und so und dass wir wieder frei sind und so. Aber um Jesus, um die Liebe zu Jesus ging es ihnen im Wesentlichen nicht, sondern diese ganze Geschichte war eigentlich, jetzt so aus dem Rückblick betrachtet, auf den Gedanken könnte man sagen, Mittel zum Zweck. Also es ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für uns heute. Und das zeigt uns das, was bedeutet eigentlich echte Liebe zu Jesus? So, und da haben wir den guten Judas, der spielt in dem Ganzen ja auch eine Rolle. Und der stellt Jesus eine Frage. In Johannes 14, hat ja auch da alles diese ganzen Sachen mit dem Heiligen Geist und so. Johannes 14, das Kapitel, wo Jesus auch viele Dinge über den Heiligen Geist sagt. So, und da sagt Judas, der ihn dann ja auch verraten hat, so, wie ist denn das mit dem Reich Gottes? Wie sieht es denn aus mit der Königsherrschaft Gottes und so weiter? So, und dann heißt es, ich habe den Text mal mitgebracht, da ist es, ja, genau. Da heißt es, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Also ich habe jetzt die NGÜ mal hier zur Grundlage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Ganz zentral an dieser Stelle, wenn wir danach fragen, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Also wir kommen hier sozusagen jetzt im Vorfeld auch von Ostern an das Herz des Evangeliums. Nächste Woche werden wir besonders über die Auferstehung nachdenken, was es bedeutet. Aber jetzt im Vorfeld eben die Frage, was bedeutet es, Jesus zu lieben? Was bedeutet es, auf Jesus ausgerichtet zu sein? Und dieser Frage wollen wir mal nachgehen. Hier sagt Jesus eigentlich ganz kurz und bündig gewissermaßen in zwei Sätzen, was es heißt. Und diesen beiden Grundgedanken gehen wir jetzt mal nach. Das eine ist, das erste sozusagen, wer Jesus liebt, richtet sich nach seinem Wort. Das ist mal ganz grundsätzlich. Wer Jesus liebt, richtet sich nach seinem Wort. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn mich jemand liebt, der wird sich nach meinem Wort richten. So, das ist jetzt mal ein Statement. Übrigens ist es nicht das einzige Statement diesbezüglich, was Jesus sagt, wenn es darum geht, was es bedeutet, ihn zu lieben. Das haben wir nämlich in Vers 15 auch schon. Da heißt es in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Ganz interessant. Also ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen der Liebe Jesu und danach zu fragen, was gefällt Jesus eigentlich? Was sagt Jesus eigentlich? Was ist sozusagen sein Gebot? Was ist sein Wille? Dass ich also nach seinem Willen frage. Aber das ist noch längst nicht alles. Da heißt es zum Beispiel auch in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Auch sehr deutlich, sehr, sehr klar, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Also es gehört ganz wesentlich auch dazu, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dass ich zunächst mal auch die Frage habe, ja, was will Jesus denn eigentlich? Das bedeutet, dass ich mehr und mehr das, was Jesus sagt, seine Gebote sozusagen, kennenlerne. Gut, wenn jemand am Anfang des Glaubens steht, dann ist vieles noch sehr neu und so weiter. Ich kenne das auch, als ich zum Glauben gekommen bin, da hat sich eine komplett neue Welt geöffnet irgendwie. Aber in mir drin war, ich wollte das unbedingt kennenlernen. Ich habe gearbeitet, habe Zeitungen ausgetragen und alles Mögliche gemacht, um mir sozusagen, das war damals so ein ganz neues, schon viele Jahre her, die Älteren werden schmunzeln, also diese Paperback-Ausgabe Sonderpreis Wuppertaler Studienbibel auf den Markt kam. Da habe ich Zeitungen für ausgetragen und alles, damit ich mir das kaufen konnte. Wie alt war ich da? 16, 17 oder so. Ich wollte es unbedingt wissen. Und habe dann, also ich habe die auch nicht alle dann durchgelesen oder so, das gebe ich ja zu. Aber ich habe zumindest angefangen und mich da wirklich reingearbeitet, Stück für Stück. Und ich muss sagen, ich bereue das bis zum heutigen Tag nicht. Das kann man auch anders machen, aber ich glaube, dass es ganz wesentlich dazu gehört, wenn man Jesus liebt, mal kennenzulernen, Menschenskinder, worum geht es hier eigentlich, was will Jesus eigentlich? Das heißt, die Liebe zu Jesus steht ganz am Anfang. Das ist wirklich das alles Entscheidende. Und die Liebe zu Jesus zeigt sich auf eine ganz spezifische Weise, nämlich, dass ich danach frage, ja, was will Jesus eigentlich? Was ist das Richtige? Nicht, was will ich, was will Jesus? Was sagt Jesus eigentlich? Am Anfang steht die Liebe. Gottes Gebot, und jetzt sind wir bei der Frage, und das ist etwas, was ich später dann auch kennengelernt habe, als ich mal ein bisschen tiefer reinkam, auch in so manche christliche Kreise und so. Da habe ich dann später, ich muss zugeben, sorry, wenn ich das so sage, aber so war es. Als ich dann nach Süddeutschland kam, habe ich dann mitbekommen, dass man mit den Kindern ein Lied gesungen hat. Also man kann ja schöne Kinderlieder singen, finde ich auch toll. Aber da war ein Lied, das fand ich etwas merkwürdig. Das geht ungefähr so. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. irgendwie so, ich habe den exakten Wortlaut nicht, aber dann geht's: Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Oh, das kann man natürlich so oder so verstehen, ne? Aber was da geprägt, der Vater im Himmel, der passt auf, dass du ja nicht irgendwie und so und er schaut herab auf dich. Es ist doch ein Unterschied, ne? Ich sag dir, wie beim verlorenen Sohn, der Vater steht mit ausgebreiteten Armen und erwartet sein Kind, das zu ihm kommt und schließt sein Kind in die Arme. Oder ob ich, der Vater in mir, pass auf, du. Allein schon das pass auf, pass auf. Ich sag dir, pass auf. Also, ich habe empfohlen, dieses Lied nicht zu singen, aber das kann ja jeder selber entscheiden, weil ich glaube, dass hier eine Sicht von Gott vermittelt wird, die dem Evangelium so nicht entspricht. Das glaube ich. Aber kann man natürlich auch wieder unterschiedlicher Meinung sein. Ich hoffe, dass diesbezüglich keine Gemeindespaltungen entstehen, wenn ich das so sage. Am Anfang jedenfalls steht die Liebe Gottes. Luther hat mal gesagt oder soll gesagt haben, Gott ist wie ein Backofen voller Liebe. Finde ich ein interessantes Bild. Und ich glaube, dass Gottes Gebot erst durch die Liebe und Gnade Gottes richtig verstanden und auch gelebt werden kann. Das ist meine allertiefste Überzeugung. Und deswegen zwei Fragen an dieser Stelle. Zwei Fragen. Die eine Frage ist die: Was heißt es also, Jesus zu lieben? Und das Zweite, wie verhält sich das sozusagen zu den Geboten? Wenn wir danach fragen, was ist Gottes Wille, dann kommen wir natürlich zu den Geboten und so weiter. Wie verhält sich das eigentlich zueinander? Und dann kommen wir ans Herz der Liebe Gottes ran. Also mal zur ersten Frage. Was heißt es eigentlich, Jesus zu lieben? Und da steht an erster Stelle das Vertrauen. Liebe ohne Vertrauen ist nicht möglich. Ich kann nicht jemanden lieben, den ich misstraue. Das ist nicht möglich. Also ich kann, wenn ich jemanden lieb, wenn, ja, also zum Beispiel in der Ehe oder so, und da läuft etwas komisch, dann kann ich im Blick auf eine bestimmte Situation vielleicht mal irgendwie skeptisch sein, vielleicht auch mal misstrauisch oder so, aber das ist jetzt kein Grundmisstrauen. Dass man sagt, okay, das geht jetzt so weit in ein derartiges Misstrauen, dass man den anderen überhaupt nicht mehr vertraut oder so. Also was der sagt, ist sowieso völlig daneben und also da müssen wir gar nicht weiter diskutieren, das geht gar nicht. Verstehen wir? Dann ist Liebe nicht möglich, dann ist Beziehung nicht möglich. Das heißt, Liebe und Beziehung basiert im Grunde genommen total auf Vertrauen. Und ich sage euch, Jesus können wir vertrauen. Und das größte Problem, was ich sehe, ist, dass viele Menschen, die auch sich Christen nennen, dass die im Tiefsten, aus welchen Gründen auch immer, Jesus nicht mehr richtig vertrauen. Weil sie vielleicht irgendwie enttäuscht sind. Ja, da war irgendwas und dann hat man gebetet und das Gebet ist irgendwie nicht erhört worden oder so. Und dann denkt man, liebt Jesus mich noch oder wie ist denn das eigentlich? Dass das Vertrauen zu Jesus irgendwie angekratzt ist. Man vertraut Jesus. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man möglicherweise falsche Erwartungen hat. Ja, dass man denkt, dass Jesus etwas machen würde oder immer machen müsste, was so von der Bibel her gar nicht zu belegen ist. Dass Jesus immer heilt und dann denkt man, habe ich vielleicht irgendwie doch zu wenig Glauben gehabt oder war die Gebetskette nicht lang genug oder hätten wir nachts bis um 6 durchbeten müssen, wir haben es aber nur bis 4 geschafft oder so und wenn jetzt die letzten 2 Stunden, wenn die Gebetskette dann gehalten hätte, ja, dann wäre auf jeden Fall das Gebet erhört worden. Also da muss man ganz klar sagen, wenn wir mal schauen, was Jesus zu so einer Einstellung sagt, da muss man sagen, nachzulesen in Matthäus 6, das ist heidnisches Denken. Die Heiden beten so. Die denken, durch viel Worte werden sie erhört, wenn sie viel Worte machen. Bei Jesus geht es um was ganz anderes. Da geht es um Vertrauen. Ich vertraue dir, egal was jetzt ist. Ich vertraue dir einfach, weil du der Herr aller Dinge bist. Und wie es rauskommt und wenn es noch so schwierig, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir. Das ist das Wichtigste. Vertrauen. So, und das hat zu tun mit Hingabe. Also nicht das, wie die da praktisch gemacht haben, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Praktisch, das ist ja auch so ein Huldigungsritual, wenn sie ihre Kleider da hinlegen und die Palmenzweige und so. Sondern echte Hingabe hat zu tun mit echtem Vertrauen, auch wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden. Ich kenne Menschen, die beten schon lange dafür, dass sie den richtigen Ehepartner finden oder überhaupt einen Partner. Ich sag mal so etwas älter gewordene Singles oder so. Gibt's ja. Ich weiß nicht, ob es das hier in der Gemeinde auch gibt. Aber das ist ja nicht selten so mal in der christlichen Szene und dann macht man dies und jenes und so. Kann ich Jesus vertrauen und meine Situation annehmen, wenn mir bisher etwas, was ich mir vielleicht auch wünsche, nicht so hundertprozentig geschenkt ist, dass ich trotzdem Jesus vertraue und mit der Situation, die ich jetzt habe, sozusagen das Beste mache? Dass ich einfach dem Herrn diene, dass ich mich dem Herrn zur Verfügung stelle, auch die Zeit, die ich habe, die ich dadurch gewonnen habe, wenn ich allein stehe, jetzt mal nur so als Beispiel, gibt ja auch andere Möglichkeiten. Einfach dem Herrn vertrauen, egal was ist. Und wenn jetzt bestimmte Wünsche nicht erfüllt sind, gut, dann ist es halt so. Kann ich trotzdem dem Herrn vertrauen? Ganz wichtige Frage. Und hier spielt auch das, was Jesus sagt, mit der Selbstverleugnung mit rein. Ja, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das gehört alles irgendwie zusammen. Ja, und bedeutet nicht meine Wünsche, meine Ideen, meine Vorstellungen vom Leben, wie dies oder jedes zu sein hat, steht im Vordergrund, sondern ich nehme die Dinge einfach jetzt mal aus Gottes Hand. Und ich kann Jesus vertrauen. Und er wird mich am Ende zum Ziel bringen. Auch wenn es jetzt durch ein Tal geht, er wird mich am Ende zum Ziel bringen. Und das ist das Großartige. Und da kann ich nur ermutigen, vertraue Jesus. Auch wenn du manches im Moment nicht verstehst, vertraue Jesus. Es lohnt sich, bei Jesus zu bleiben, weil am Ende des Tages, wenn Jesus wiederkommt oder wenn du vor Gott stehst, ich sagte, wenn du Jesus vertraut hast, dann wirst du reich belohnt. Der Lohn der Nachfolge. Du wirst am Ende derjenige sein, der wirklich am besten rauskommt. Du wirst reich belohnt, du kriegst die Krone des Lebens, du kriegst das ganze Erbe. Ja, der Lohn des Himmels wartet auf dich. Das dürfen wir niemals aus dem Auge verlieren. Es geht nicht nur um das Diesseits, dass wir in diesem Leben ja, möglichst komfortabel, frag mal die Christen in Nordkorea, wie komfortabel. Wenn die dann 10, 20 Jahre von ihrer Familie getrennt sind, weil sie in irgendeinem Lager, nur weil sie gesagt haben, Jesus ist wichtig, ja, werden sie dann verraten und dann plötzlich, ja, was bedeutet das alles denn dann? Also wesentlich in der Nachfolge ist nicht, dass wir hier auf dieser Erde möglichst komfortabel und gut und frisch und möglichst viel Geld und alles Mögliche. Schön, wenn das geschenkt ist, sagt die Bibel überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, das ist Segen. Wohlstand ist kein Fluch. Wohlstand ist Segen. Das muss man einfach auch mal, nicht Wohlstandsevangelium. Aber Wohlstand ist doch kein Fluch. Wenn es Menschen gut geht, ist doch kein Fluch. Wenn es Menschen schlecht geht, wenn sie hungern, wenn sie wirklich ganz unten, wenn sie nichts haben, das ist nicht Segen. Dagegen muss sozusagen irgendwie dagegen gearbeitet werden, wie auch immer mit den Möglichkeiten, die es da gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Verstehen wir? Es geht darum, einfach in diesem Leben Jesus treu zu bleiben. Ich habe früher mit großer Freude, Heute sind diese Lieder ja ein bisschen aus der Mode gekommen, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, obwohl ich es auch schön finde, wenn man so manche Lieder behalten würde. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Also ich habe dieses Lied, ich habe das geliebt, verinnerlicht, gerade auch in Krisenzeiten. In Zeiten, wo es mir nicht gut ging. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Nichts, aber auch nichts soll mich von dir vertreiben. Verstehst du? Nichts. Nichts soll mich von dir vertreiben. Lass dich durch nichts von Jesus vertreiben. Das ist das Wichtigste. Egal, ob es dir jetzt gut geht oder nicht, ob Wünsche erfüllt sind oder nicht, ob du durch eine Krise, ob du eine Krankheit hast, egal, nichts soll mich von dir vertreiben. Wichtig ist, dass du oben ankommst, dass du am Ziel ankommst, dass du das Ziel erreichst. Das ist das Allerwichtigste in diesem Leben. Alles andere, alle Reichtümer dieser Welt können das ewige Leben, den Verlust des ewigen Lebens nicht ersetzen. Nicht aufwiegen. Sie sind nichts dagegen, wenn du das ewige Leben nicht erreichst, wenn du dich von Jesus vertreiben lässt. Es ist nichts dagegen, es ist Pillepalle oder wie unsere Schwenninger sagen, ein Nasenwasser dagegen. Das habe ich auch in Süddeutschland gelernt, finde ich richtig toll. Das ist ein Nasenwasser. Das stimmt auch. Also, es geht darum, Jesus von Herzen zu ehren, bei ihm zu bleiben. So, und wenn wir das verinnerlicht haben, dann haben wir einen Zugang zu den Geboten. Verstehen wir? Das ist ein völlig anderer Anmarschweg. Dann weiß ich nämlich, Moment mal, das, was Jesus sagt, ist gut. Was Jesus sagt, was Gott sagt, wenn Gott eine Regel gibt, wenn Gott ein Gebot gibt, dann bedeutet die immer Segen. Wenn dir irgendjemand sagt, Gottes Gebot hat damit zu tun, ich bin eingeengt und hier und schaut herab auf dich und pass bloß auf und so. Also alles das, wenn Menschen dir sagen und dir Angst machen mit dem Gebot Gottes, dann kannst du davon ausgehen, so nicht. Gebot Gottes ist immer Freiheit. Gebot Gottes ist immer Segen. Warum? Weil Freiheit nie in dieser Grenzenlosigkeit verwirklicht werden kann, sondern echte Freiheit entfaltet sich in einem Rahmen des Segens, den Gott schenkt. Und das ist das Gebot. Wieso sollte, du sollst nicht stehlen, nicht gut sein? Das hat mir noch niemand erklären können. Gehen wir mal weiter. Jetzt ist diese Geschichte ja mit dem Liebesgebot, genau. Also so die Frage, ja, das ist jetzt vielleicht mehr so eine theologische Frage. Also keine Angst, jetzt kommt keine theologische Abhandlung irgendwie oder so. Aber es ist ja trotzdem eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ja, was ist denn das Gebot? Gilt nicht mehr. Weil Jesus hat ja gesagt, und das ist das eigentliche Gebot Jesu mit den Jüngern. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Oder eben aus Johannes 15 wird es auch nochmal wiederholt. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. So, jetzt ist die Frage die, was ich schon öfters gehört habe, deswegen wollte ich mal ansprechen. Hebt das Gebot, dass die Jünger sich untereinander lieben sollen, die anderen Gebote Gottes auf, wie zum Beispiel Götzendienst, Mord, Raub. Also schon allein die Frage zeigt, wie absurd das ist. Wenn man sagt, ja, das gilt, weil das Gebot Jesu ist ja das Liebesgebot. Stimmt, aber jetzt muss man mal genau hingucken. Es ist das Liebesgebot an die Jünger. An die Jünger. Heißt es jetzt, dass das Liebesgebot, dass die Jünger sich untereinander lieben sollen, dass zum Beispiel eine Freiheit besteht, Götzendienst zu machen oder die Ehe zu brechen? Verstehen wir, da merken wir plötzlich, Moment mal, das kann doch nicht sein. Sondern es ist eher so, dass was Jesus hier sagt zu den Jüngern, das ist das, was das Kennzeichen der Jünger ist, dass sie sich untereinander lieben. Das kommt sozusagen on top noch oben drauf. Das kannte nämlich das alte Bundesvolk Israel nicht, dass man sich untereinander lieben soll. Da war schon im Allgemeinen die Nächstenliebe und so. Aber das, was Jesus hier sagt, ist im Grunde genommen ein spezifisches Kennzeichen der Gemeinde Jesu in der Repräsentation Christi. Also, und das sehen wir hier, Jesus stellt keins der 10 Gebote in Frage, kein einziges. Übrigens auch nicht den Sabbat als Ruhetag zugunsten des Menschen. Die Gebote gelten alle. Im Übrigen muss man auch dabei sehen, wer Jesus ist. Jesus ist ja der menschgewordene Yahweh. Jesus ist ja jetzt nicht irgendein anderer, sondern Jesus ist der Gott des Alten Testamentes, der Gott, der sozusagen am Sinai die Gebote gegeben hat, der jetzt Mensch geworden ist. Der kommt ja nicht irgendwo aus dem Universum von Galaxie XY plötzlich da rein, um die Ecke und sagt so, jetzt bin ich da und als irgendein anderer. Nein, es ist der Gott des Alten Testamentes, der hier vor. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, wer ist der Vater denn? Gute Frage. Wer ist denn der Vater? Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber Jesus stellt das wieder her, was ich eben gesagt habe, eben nicht so dieses pharisäische, pass auf, sondern eben, Moment mal, für wen ist der Sabbat eigentlich gedacht? Ist der Mensch um des Sabbats willen gemacht oder der Sabbat um des Menschen willen? So, Perspektivwechsel, Segen. Segen des Gebotes, dass der Mensch zur Ruhe kommen kann. Das ist etwas in der Schöpfung Begründetes, etwas Großartiges, etwas, was dem Menschen zugutekommen soll. Alle Gebote sind sozusagen in dem Liebesgebot eingeschlossen, ist erfüllt. Übrigens, in Römer 13 sehen wir das auch. Die Gebote, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst niemanden ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben. Diese und alle anderen Gebote sind ja in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, das Liebesgebot, sowohl für die Jünger als auch im Allgemeinen, hebt die anderen Gebote keinesfalls auf, sondern sie sind da drin. Ja, macht doch auch Sinn. Wenn ich Gott liebe, ja, dann mache ich doch keinen Götzendienst. Wenn ich meine Frau liebe, dann breche ich doch nicht die Ehe und steigt mit einer anderen Frau ins Bett oder beziehungsweise bei einer Frau mit einem anderen Mann. Wenn ich als Frau meinen Mann wirklich liebe, ihm vertraue, mit ihm zusammen, so wie die Bibel es sagt, diesen Bund geschlossen habe, ja, dann gehe ich doch nicht mit einem anderen Mann ins Bett. Das wird mir doch im Traum nicht einfallen und als Mann mit einer Frau auch nicht. Gut, mit den Gedanken und so, ne? Aber das ist mit dem Nester bauen. Ja, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über den Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Das ist das Geheimnis bei der ganzen Geschichte. So. Und so ist es mit allen anderen Geboten auch. Ich kann doch nicht sagen, so, wenn ich jetzt den Nächsten liebe und irgendwie so ein Jesus-High-Feeling und mit Jesus im Spaßbad und so, da kann ich doch nicht sagen, Moment mal, jetzt kann ich aber Götzendienst machen. Jetzt verehre ich mein Auto oder mein neuestes Handy. Was ist mir plötzlich das Wichtigste im Leben? Götzendienst ist ja das, was ich sozusagen am meisten verehre und von dem ich meine Hilfe erwarte oder was auch immer. Also, das neue Gebot bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als ein zusätzliches Gebot on top. Auf den Nenner gebracht, die ganze Geschichte. Das Liebesgebot schließt alle Werte, Ordnungen und Gebote Gottes selbstverständlich ein. Überhaupt gar keine Frage. Es hebt sie nicht auf und steht ihnen im Übrigen auch nicht entgegen. Sondern es ist eher so, dass uns die Worte Jesu, die Liebe, die Hingabe, das Vertrauen zu Jesus uns das Gebot des Vaters erschließt. Ach, so hast du das gemeint. Ach, du willst meine Ehe schützen. Super. Ach, du willst mein Eigentum schützen. Weil du sollst nicht stehlen, ist ja nicht nur, dass ich dem anderen nichts klaue, sondern bedeutet ja auch, das, was ich habe, ist geschützt. Das ist super. Ach, so ist das gemeint. Ach, so. Eigentlich eine tolle Sache. Wunderbar. Großartig. Und eben das Gebot der Bruderliebe geht sozusagen darüber hinaus. Also das war das eine. Dann kommen wir zum zweiten. Wer Jesus nicht liebt, richtet sich entsprechend auch nicht nach seinen Worten. So wie Jesus sagt, wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinem Wort oder nach meinem Gebot. Übrigens, das ist auch nicht die einzige Stelle, die das so zum Ausdruck bringt. Da haben wir zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 4. Da heißt es, wenn jemand behauptet, ich kenne Gott. Man könnte auch sagen, ich liebe Gott, ich vertraue Gott, ich bin Gott hingegeben, wie auch immer. Aber seine Gebote nicht hält, ist er ein Lügner, in dem die Wahrheit, oh, das ist aber harter Tobak hier. Ja, aber es ist so, die Bibel redet niemals um den heißen Brei herum. Der ist ein Lügner, in dem die Wahrheit nicht wohnt. Das heißt, das geht gar nicht. Wenn ich Gott liebe, dann ist es normal, dass ich danach frage. So, und wenn jetzt aber jemand sagt, er liebt Gott und alles das, was Gott sagt, ist ihm sozusagen Pillepalle oder völlig Schnuppe, dann stimmt doch irgendwas nicht mit der Liebe. So, und dann kommen manche um die Ecke und sagen, ha, Moment mal, du musst dies und dann pass auf, kleines Auge und so. Damit ist das Problem aber nicht gelöst, weil es geht nicht darum, sozusagen jetzt zu sagen, ja, jetzt mach mal dies, mach mal jenes. Nein, die Liebe ist ja gar nicht da. Dann sagt er, okay, mache ich. Aber bei der nächsten Gelegenheit bricht er aus, weil er das im Grunde genommen ja gar nicht will. Und dann wird es zur Einengung, das ist ganz klar, sondern verstehen wir, das Ding setzt an bei der Liebe zu Christus. Und deswegen vertraust du Christus. Und wenn die Frage geklärt ist, dann ist sozusagen alles andere hintendran auch klar. Und dann muss ich mit dem Gebot auch keinen Dampf machen irgendwie. Also die Frage ist noch nicht mal die, ob jemand gläubig oder nicht gläubig ist. Also da gibt es ja wirklich die krassesten Geschichten, nicht? Dass mir dann gesagt wird, ha ja, guck mal hier, der lebt doch so und der ist doch nicht, lebt da mit seiner Freundin zusammen und so unverheiratet, alles easy, alles klar. Nicht? Guck mal, der ist doch auch gläubig. Oder auch bei der Frage nach der Homosexualität. Guck mal, der hat praktisch jetzt da einen Pfarrer, ist ein Pfarrer, der hat jetzt sozusagen seinen Lebensabschnittsgefährten geheiratet oder so. Der ist doch auch gläubig. Guck mal, der predigt und so, der betet, der macht schön da seine Liturgie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und alles und so weiter. Ne? Guck mal, der ist doch gläubig. Also ich will niemandem seinen Glauben absprechen, weil das Ding, das ist ja gar nicht der Punkt, ob jemand gläubig ist oder nicht. Sondern die Frage ist doch, ist das, was jemand lehrt oder tut, entspricht das dem, was Gott sagt? Und daran zeigt sich das Herz der Liebe. Wie gesagt, wir können niemandem ins Herz schauen, das ist völlig klar. Wir können nur sehen, was ist und was gelebt wird. Aber wenn die Bibel das so lehrt und wenn die Bibel das so sagt, dann stellen sich hier Fragen. Und das geht noch weiter. Auch im Neuen Testament oder zu neutestamentlicher Zeit kannte man das. Wenn zum Beispiel der Apostel Paulus sagt hier, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Ja, die kommen nicht von woanders, aus den Reihen der Menschen, die Jesus nicht kennen oder den Ungläubigen. Aus eurer Mitte, gläubige Leute, fangen an, solche Sachen zu lehren. Und jetzt sind wir wieder, wir haben eben nicht letzte 3 Jahre mal Faktencheck. Ja, also gläubige Leute haben solche Sachen teilweise gelehrt, so komisches Zeug. Gläubige Leute. Gläubige Leute haben sozusagen Gemeinde schalu gemacht, dass praktisch dann hinterher Spaltungen entstanden sind. Das sind vielleicht wohlmeinend, wohlwissend, mit allerbesten Absichten, aber das Ergebnis war Chaos in Gemeinden. Warum? Weil sie nicht auf Jesus gelenkt haben, weil sie irgendwelche anderen Dinge, den Fokus auf andere Dinge gelegt haben, statt auf Jesus. Das ist das Problem. Und dann kommen wir in die Irre, dann entsteht der Streit, dann entstehen die Dinge und dann kommen Spaltungen und dann kommt dieser ganze Kram. aus eurer Mitte, aus eurer Mitte. Oder, das geht noch weiter, überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht mal, Luther übersetzt, bei den Heiden gibt. NGÜ ein bisschen, sagen wir mal, neuzeitlicher. Nicht einmal bei denen gibt, die Gott nicht kennen, dass einer die Frau seines Vaters hat. Da scheinen viele Dinge durch. Es lohnt sich allein schon, über diesen Vers eine Predigt zu halten, mache ich jetzt aber nicht. Dass das Gebot gilt, also hier ethische Verfehlung, geht gar nicht, Gottes Gebot gilt. Was ist das? Unter euch, ihr seid gläubig, ihr habt den Heiligen Geist und macht sowas? Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Was ist denn da los? Wie steht es denn mit eurer Liebe zu Jesus? Oder in 1. Johannes 3, 24, wer Gottes Gebote befolgt, bleibt in Gemeinschaft mit Gott und Gott lebt in ihm. Dass er wirklich in uns bleibt, erkennen wir durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Verstehen wir? Der Geist Gottes wird uns niemals zu irgendwelchen Gedanken oder gar Entscheidungen motivieren, die gegen Gottes Wort sind. Ich habe das mal auf einer Freizeit erlebt. Ich war auf einer Freizeit und wie das dann bei Freizeiten so ist, wenn dann der Prediger ist, der ist ja nach 2, 3 Tagen wieder weg und so, dann vertraut man sich diesem Menschen schon mal eher an, weil der ist ja dann hinterher weg und das Ganze wird nicht gefährlich. Auf jeden Fall hat mich dann auch jemand angesprochen und so und hat dann, ist schon viele Jahre her, also keine Verwechslungs- oder Identifikationsmöglichkeit, möchte ich mal bewusst darauf hinweisen. Und wenn da Ähnlichkeiten sind, dann sind die rein zufälliger Art oder von Gott gewirkt, weiß nicht, wird man dann sehen. Auf jeden Fall sagt er, du hör mal, können wir mal miteinander sprechen? Sie sagt, ja, okay, treffen wir uns um 3, 3 getroffen, so, ne? Du wolltest mit mir sprechen. Ja, sagt er, Gott hat mir gezeigt. Also wenn mir jemand sagt, Gott hat mir gezeigt, dann bin ich zwar noch nicht in Alarm, aber kurz davor. Gott hat mir gezeigt, weil man reibt sich gelegentlich die Augen, was Gott alles so schöne Dinge gezeigt haben soll. Und genauso kam es dann tatsächlich auch. Also ich habe mir nicht de facto die Augen gerieben, aber im Geiste schon. Jedenfalls, und die Ohren auch. Jedenfalls hat er zu mir gesagt, Gott hat mir gezeigt, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen und die fiktiver Name Emma. Ich sage jetzt einfach mal Emma, die hieß natürlich anders. Ne? Vielleicht hieße Elsa oder keine Ahnung wie, ist auch egal. Jedenfalls, Klammer auf, 20 Jahre jünger, Klammer wieder zu, Gott hat's gezeigt. Was ich denn dazu meinen würde? Ja, ich habe dann zu ihm gesagt, Haja, weißt, es gibt manchmal Dinge, man bleibt dann ja auch nett und so, ist ja auch wichtig. Auf jeden Fall, manchmal denkt man, Dinge sind von Gott, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht von Gott sind. Ich habe dann tatsächlich zu ihm gesagt, du hör mal, das hat dir nicht Gott gezeigt, sondern mit bis an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deine Hormone. Die sind mit dir durchgeschossen. Und das war ganz sicher nicht der Geist Gottes. Gottes Wort und Heiliger Geist machen immer Teamwork. Immer. Das heißt, das Wort, wenn es stimmt, dass das Wort vom Geist Gottes eingegeben ist, das lesen wir ja auch. Und da gibt es eine ganze Reihe von Belegen in der Schrift, wo das deutlich wird, was sozusagen der Ursprung dieses Wortes ist, nämlich dass es vom Geist Gottes inspiriert ist. So, wenn jetzt dieser Geist Gottes diese Dinge so gibt und diese Dinge so praktisch in der Schrift für uns sozusagen manifestiert, dann wird er doch nicht an anderer Stelle komplett das Gegenteil sagen. Das ist doch komplett absurd. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das heißt, der Heilige Geist wird nie etwas machen und Gott nie etwas zeigen, was seinem Gebot entgegensteht. Im Übrigen sollte man auch nicht Krisen zu sehr vergeistlichen. Wir alle kennen das, wir alle gehen durch unsere Tiefen und Ehen können auch durch Krisen gehen. Aber dann sollte ich nicht plötzlich mit dem Ding kommen, Gott hat mir gezeigt. Sondern dann muss man das anders, dann vertraut man sich Menschen an, vielleicht ist da Buße angesagt, ja, dass man Dinge einfach auch mal aufarbeitet im Gespräch, wie auch immer, dieses Ganze, aber nicht Gott hat mir gezeigt, bitte nicht. Und dass dann die Hormone durchschießen oder was weiß ich. Kann auch alles mal sein, ja, dass die Hormone mal in irgendeine Richtung schießen, in die sie nicht schießen dürfen und nicht sollen. Aber egal, Hormone sind nun mal halt Hormone. Aber da muss man auch wieder weg davon und sagen, okay, ich bin jetzt auf Wolke 7, komm mal wieder runter auf Wolke 0. So, dann sehen wir mal weiter. Und dann gucken wir mal, wie die Sachen hier so sind. Verstehen wir? Das ist das Ding. Der Heilige Geist wirkt in uns die Liebe zur Gemeinde, das ist die Geschichte mit der Bruderliebe, großartig, und die Liebe zum Willen Gottes und zu seinen Werten, sprich zu seinem Gebot. Ganz in diese Richtung auch, also ich will das jetzt nicht alles noch im Detail auslegen an dieser Stelle, einfach um darauf hinzuweisen, nicht, dass die ganze Bibel, das gesamte Neue Testament in diese Richtung geht. Wohin führt der Heilige Geist, Galater 5? Nicht, was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Das ist klar, aber es ist eben die menschliche Natur. Ja, es sind die durchgeknallten Hormone, die sozusagen der Vergänglichkeit und dem Sündenfall unterliegen. Ja, sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, aber auch in religiöser Hinsicht, Götzendienst und Zauberei, in menschlicher Hinsicht, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Intrigen, Zwistigkeit, all diese ganzen Dinge, Sauforgien, Fressgelage, nicht, da war natürlich die römische Kultur in der Oberschicht vor Augen, ist klar, nicht? Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben, wird nicht ins Reich Gottes kommen. Und dann eben das Gegenteil, die Frucht des Geistes, ganz klar, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, das ganze Programm, gegen das alles ist das Gesetz nicht so. Und dann der Hinweis eben auf das, was ich am Anfang, auf die Liebe zu Jesus. Selbstverleugnung, Vertrauen, Hingabe, verstehen wir? Ich habe mein Ich gekreuzigt. Hast du dein Ich gekreuzigt? Das bedeutet, Jesus zu gehören. Mein Ich hängt am Kreuz in Jesus. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Verstehen wir? Das ist der Zugang. Und der Heilige Geist macht das. Und da muss man auch nicht diesen machen, sondern dann ist immer der Verweis auf die Liebe Jesu. Immer der Verweis auf das Vertrauen zu Jesus. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann verstehen wir auch 1. Johannes 5, Vers 3 beispielsweise, wo es heißt, unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote und das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Wenn da ein Huni liegen würde, angenommen hier würde ein Huni, also ein 100-Euro-Schein liegen und ich wäre allein im Gemeindehaus und die Kameras sind aus, die sind ja jetzt an, vermute ich mal. Aber angenommen die Kameras sind aus, liebe Freunde, in den Kameras, zu Hause, wo auch immer ihr seid oder später dann, angenommen das Gemeindehaus ist leer, hier ist niemand und es weiß auch niemand, dass du da bist und hier liegt ein Huni. Nimmst du den mit oder lässt du den liegen? Eine gute Frage. Also es ist niemand da, die Kameras sind aus und keiner weiß, dass du hier bist. Nimmst du den mit oder lässt du den da liegen? Ja, könnte man schon gut gebrauchen, ne? 100 Euro. Gute Frage. So, und es ist aber nicht schwer, ihn liegen zu lassen. Du musst ihn nicht mitnehmen. Du kannst ihn liegen lassen. Verstehen wir? Das ist, Gottes Gebot zu halten, ist nicht schwer. Wir denken, alles so kompliziert und so, ist alles so schwer. Lass ihn einfach liegen. Wo ist denn das Problem? Das ist doch nicht schwer. Lass den Huni liegen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen der Botschaft für heute. Ich möchte schließen mit einem Satz von Bonhoeffer, der das nochmal schön auf den Punkt bringt. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, das ist übrigens aus dem Buch Nachfolge, wer das mal vertieft nachlesen will, auch im Zusammenhang sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Rechtfertigung bedeutet nicht Rechtfertigung der Sünde, sondern Rechtfertigung des Sünders. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer geworden ist. Ihr seid teuer erkauft. Also, ich fasse zusammen, es geht um die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus, das ist das Entscheidende. Das Vertrauen zu Jesus, die Hingabe zu Jesus. Und dann schauen, was sagt er? Und das lässt uns umdenken, Metanoia, was Luther mit Buße übersetzt. Heißt, ich denke um. Ja, ich denke und richte meinen Blick auf Jesus, mein Denken auf Jesus ausrichten. Das heißt, wer Jesus liebt, richtet sich, natürlich tut er das. Der richtet sich nach seinem Wort, das dem Wort des Vaters entspricht. Wer Jesus nicht liebt, der tut das entsprechend nicht. Und deswegen ist die Frage, liebst du Jesus wirklich? Amen. Alles Gute, Gottes Segen.